Ja, ich bin ja eigentlich eh eher so der planlose Typ, auch beim Schreiben. Ich laufe einfach immer mal los und gucke, wo mich das hinbringt. Ich finde, das ist auch ein Teil des Abenteuers oder der Reise in dem Sinne, dass man eben nicht genau vor Augen hat, was soll jetzt passieren.
Licht aus, Spot an und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
Willkommen zu einer neuen Folge von Sapphire Spotlight. Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe heute eine Bestseller-Autorin bei mir. Viele glauben nämlich, dass man für einen Bestseller nur einen großen Verlag braucht. Und wir schauen heute gemeinsam, ob das wirklich stimmt. Und dafür habe ich die liebe Katie Crown bei mir. Und bevor wir jetzt ins Thema starten, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, hallo und erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin Katie Crown. Ich schreibe seit so circa 10 Jahren auch so, dass ich veröffentliche. Momentan hauptsächlich in den Genres Dark Romance und Romance. Und habe da schon so das ein oder andere Buch veröffentlicht und auch entsprechend ein bisschen geübt mit dem Marketing.
Magst du mal erzählen, wie so deine Reise war, also wie du am Anfang gestartet bist, wie viel du da über Marketing wusstest und wie sich das so verändert hat im Laufe der Veröffentlichungen?
Das ist bestimmt witzig zu hören. Ich habe angefangen und habe einfach gar kein Marketing gemacht und habe mich darauf verlassen, dass das schon einfach läuft. Ich glaube, viele denken das am Anfang, dass es einfach irgendwie laufen wird und dass es schon irgendwie klappt. Vor 10 Jahren war das auch noch nicht so, dass man so wahnsinnig viel Social Media Marketing machen konnte. Also mein erstes Buch ist 2014 erschienen. Dafür hatte ich so einen aufstrebenden Kleinverlag begeistern können. Ja, das hat aber dann auch nicht so viel geholfen. Die haben zwar Facebook Marketing damals gemacht, ich so mäßig, aber so richtig gelaufen ist das logischerweise nicht. Dann habe ich es im Self-Publishing versucht, ganz ohne Marketing. Das war auch sehr schlau. Also er hat das Buch tatsächlich gezogen. Das hat aber auch nur funktioniert, weil die richtigen Tropes auf das richtige Zielpublikum getroffen sind und man da gar nicht viel machen musste zu dem Zeitpunkt noch. Das ist mittlerweile aber ein bisschen anders. Mittlerweile ist das natürlich so, dass man sich da auch ein bisschen Mühe geben muss, weil einfach die Plattformen ja auch ganz anders sind in der Größe, wenn wir jetzt über TikTok oder Instagram reden. Das gab es damals halt noch nicht so in dem Ausmaß, dass man das für so Buch-Content in dem Sinne genutzt hat. Also war natürlich der Start noch ein bisschen simpel, was das Thema Marketing betrifft. Das ist jetzt ja schon viel anspruchsvoller und jetzt merke ich auch, wie verloren ich eigentlich bei dem Thema ab und zu mal bin. Ich glaube, da geht es auch vielen so, dass man da auch nicht immer weiß, was man macht, aber ja, ich probiere im Moment halt viel rum. Ich versuche das zu machen, was ich bei anderen sehe, so ein bisschen zumindest mich daran zu orientieren. Ja, also ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass ich da Ahnung habe in dem Bereich, absolut nicht, aber ich gebe mir Mühe.
Also es ist bei dir so ein bisschen Learning by Doing, würdest du sagen?
Ja, also ich habe auch immer schon mal Tipps bekommen von Autoren, die natürlich da erfolgreicher mit sind. Es macht ja keinen Sinn, sich Tipps von Leuten zu holen, die es weniger gut können als man selbst.
Ja, das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich gerade mal reingrätschen muss. Das machen nämlich auch ganz, ganz viele, die sich dann gegenseitig darüber austauschen, aber alle keine Ahnung vom Marketing haben und sich dann wundern, warum der Austausch nichts bringt. Deswegen, wenn ihr euch im Marketing Hilfe holen wollt, euch austauschen wollt, macht das am besten mit Autoren, die schon weiter sind als ihr, die wissen, ja, wie es funktioniert und die euch auch Tipps geben können.
Genau, ich meine, wenn man schreiben lernen will, dann schaut man ja auch nicht bei denen, die es schlechter können oder die es auf dem gleichen Niveau machen, sondern man versucht sich an denen zu orientieren, die es irgendwie besser machen. Ich glaube, das ist in etwa vergleichbar, sich in dem Bereich weiterzubilden, wie auch im Schreiben selbst. Also Schreibhandwerk ist natürlich auch relevant, aber eben ja auch nur zu lernen von denen, die es besser können.
Ja. Und was hast du so jetzt für dich herausgefunden, was für dich gerade am besten funktioniert im Marketing?
Ja, das ist eine tatsächlich extrem gute Frage. Momentan bin ich persönlich in so einer, ich würde es jetzt mal Durststrecke nennen, was meine Views betrifft. Also scheine ich da irgendwie nicht so richtig den Nerv zu treffen im Moment. Gerade bei TikTok. Ich versuche jetzt einfach momentan viel zu machen, um zu gucken, was überhaupt funktioniert und dann in der Richtung weiter zu machen, wenn ich was gefunden habe, was ja mal wieder ein bisschen was bringt, sagen wir mal so.
Und wie war das für dich, als du tatsächlich den Spiegel Bestseller erreicht hast? Wie hast du da vom Gefühl her, oder wie war Social Media da vom Gefühl her? War es da wirklich präsenter für dich, dass du gesagt hast, ja, ich sehe die View-Zahlen, ich sehe, dass die Leute kommen? Na, wie hast du das empfunden?
Da hatte ich eigentlich auch so konstant so um die 1000 Views pro Videos, so zwischen 700 und 1000 irgendwie, 1200 mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da war das wahnsinnig virale Video dabei oder sowas. Nee, also da war keins dabei, was jetzt so richtig den Knaller geliefert hat, wo ich sagen würde, das hat alleine irgendwie diese Bücher verkauft. Ich glaube, da war es ein Zusammenspiel aus vielen Punkten. Zum einen eben das konstante Marketing, was gesehen worden ist, wohl vielleicht, es waren wahrscheinlich auch nicht immer die gleichen 1000 Leute, die das dann gesehen haben. Ja, genau. Und da habe ich versucht, eben viel mit Schnipseln zu arbeiten, auch mit Schnipseln, von denen ich dachte, die gehen bestimmt gut. Da hatte ich auch beim Schreiben selbst schon so den einen oder anderen, den ich beim Aufschreiben schon im Kopf hatte fürs Marketing, bei dem ich schon dachte, den kannst du jetzt mal rauskopieren, den legst du dir mal auf die Seite, der könnte hinterher schön gesehen werden, den könnten die Leser gut finden. Genau, und dann habe ich eben versucht, darüber ja so ein bisschen zu gehen, dass das sehr dark ist. Was es auch ist, also es ist jetzt kein Fehler zu sagen, das ist ein sehr darkes Buch, aber ich habe einfach versucht, das ein bisschen ins Zentrum zu rücken, weil ich gemerkt habe, dass die Leser da momentan drauf warten, dass eben solche Sachen kommen, die sehr, sehr düster sind, die sie an ihre Grenzen bringen und damit eben ein bisschen zu spielen und eben diese Erwartungshaltung auch ein bisschen zu nutzen.
Ja, aber das ist auch der beste Beweis dafür, dass man keine viralen Videos braucht, um es in deinem Fall zum Spiegel-Bestseller zu schaffen. Also das höre ich so oft, dass die Leute sagen, oh, meine Views sind so im Keller, ich schaffe vielleicht, ne, wie auch bei dir, in Anführungszeichen nur 1000 Views. Wie machen das denn andere? Und so kann ich ja überhaupt nicht erfolgreich werden. Doch könnt ihr. Und das ist eigentlich, ich finde es so schön, dass du das so sagst, weil ich predige hier von morgens bis abends, dass konstantes Marketing der Schlüssel zum Erfolg ist. Und nicht einfach nur ein virales Video, was man mal erreicht und dann sagt, juhu, jetzt bin ich erfolgreich. Und das ist der beste Beweis. Und ich finde das so schön, weil ich jetzt sagen kann, hey, guck mal, bei Katie hat es auch geklappt. Ich rede hier keinen Schwachsinn. Guck es dir an. Bestes Beispiel dafür.
Zumal dieses eine virale Video wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bringt, wenn man es dann hinterher nicht weiter nutzt praktisch und weitermacht. Also es ist schön, wenn das zwischendurch mal passieren würde, würde ich mich auch freuen. Aber es wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, so, jetzt hat sich das erledigt und jetzt verkauft sich der ganze Fraß von selbst. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, ich glaube, die hat jeder so ein bisschen, dass so ein Spiegel-Bestseller-Sticker das ein bisschen verändert, dass man da nicht mehr so viel machen muss und dass sich da ganz viel von selbst tut. Aber auch das passiert nicht. Es läuft nichts von selbst. Man muss immer weiter dranbleiben.
Und das finde ich auch super spannend. Was verändert sich? Also hat sich denn im Marketing für dich irgendwas verändert durch diesen Spiegel-Bestseller-Sticker?
Bei den Sinners hatte ich wahnsinnig viel Spaß an diesem, ich hau hier mal einen Schnipsel rein, ich hau da mal einen Schnipsel rein, ich versuche so ein bisschen aufzustacheln und so. Und das habe ich mich danach jetzt nicht mehr getraut, weil ich dachte, die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich auch so hoch für alle, die Sinners gelesen haben, wenn ich jetzt sage, boah, das wird noch darker und ich push das so hoch. Also es hat sich eher insofern verändert, dass ich mich jetzt weniger getraut habe, weil ich mehr Sorge hatte, dass die Leser das nicht gut finden, beziehungsweise dass die Leser sich auch nicht mehr ganz so catchen lassen, wie es jetzt bei den Sinners wohl funktioniert hat, weil da habe ich ja offensichtlich einige Verkäufe erreicht, sonst hätte ich den Spiegel-Bestseller ja nicht bekommen. Genau, aber an sich habe ich im Moment mein Marketing eher, ich sag mal, negativ verändert durch diese Sorge, irgendwie bei den Lesern nicht anzukommen, was es natürlich irgendwie auch schwieriger macht. Das ist so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, zu sagen, so, ich mache jetzt mal nichts, weil irgendwie habe ich Angst, das bringt nichts. Also bin ich jetzt auch gerade wieder am Umstellen und am ganz intensiv wieder rumprobieren und eben viel mehr machen als die ganze Zeit.
Ja, aber das widerlegt auch die allgemeine Annahme, dass man einmal einen Spiegel-Bestseller erreicht hat, dass man es dann geschafft hat und dann von dort aus der Weg super leicht ist. Deswegen, ich finde das echt spannend, dass du auch sagst, ja, es hat sich eigentlich zum Negativen verändert. Normalerweise denkt man ja, so, jetzt habe ich einen Spiegel-Bestseller, jetzt habe ich die Reichweite, jetzt habe ich das Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass da Leser sind. Aber bei dir, kannst du da vielleicht ein bisschen tiefer reinfühlen, woher dieses Gefühl kam? Du hast schon gesagt, es war sehr viel Druck.
Den mache ich mir hauptsächlich selbst, glaube ich. Also ich glaube gar nicht, dass der so von außen kommt, sondern dass ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt noch mehr das treffen, was die Leser haben wollten, wie bei eben dieser Spiegel-Bestseller-Reihe, dass einfach die Erwartung der Leser an mich hoch sein könnte, ist jetzt meine Annahme. Die ist gar nicht so unbedingt bestätigt.
Ja, also dieser Druck kommt, glaube ich, hauptsächlich von mir selbst. Man denkt ja auch immer so, du hast es jetzt mal geschafft, du musst es ja auch wieder können. Es zeigt sich ja, es geht und jetzt mach's halt nochmal. Und das hat jetzt mit dem nächsten Buch nicht geklappt. Und dann wurde das nächste natürlich wieder, also ich habe seitdem 3 Bücher veröffentlicht. Ja, 3. Und die haben es alle nicht in die Nähe der Liste geschafft.
Was macht das mit dir? Also wenn du jetzt gesehen hast, okay, es ist möglich, in die Liste zu kommen, und die nächsten Bücher schaffen das jetzt nicht. Wird da auch irgendwie die Wahrnehmung auf dieses Buch verändert, dass du sagst, vielleicht ist das Buch gar nicht so gut gewesen? Oder wie empfindest du das?
Das war der erste Gedanke. Ich dachte erst, vielleicht ist das Buch nicht gut. Also gerade bei Bloody Games, das ist ja der gleiche Verlag gewesen wie bei den Sinners. Das ist ja auch Black Edition. Und ich dachte, das ist vielleicht das Buch, vielleicht funktioniert das Buch nicht. Vielleicht habe ich falsche Tropes gewählt und habe dann da auch ganz schnell dem Verlag geschrieben und gesagt, Leute, woran liegt's? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nicht mal gesagt, was haben wir falsch gemacht, sondern was habe ich falsch gemacht, weil ich von ausgehe, dass der Fehler irgendwo bei mir liegen muss. Beim letzten Buch hat es ja funktioniert. Genau, dann haben wir versucht, uns da mit auseinanderzusetzen, warum es jetzt für Bloody Games nicht gereicht hat. Also auch so intensiv nicht gereicht hat und nicht so ganz knapp, sondern wirklich, die Verkaufszahlen waren halt gänzlich anders. Was ich so sehen konnte, man sieht ja auch gar nicht so viel als Verlagsautor, sondern ich sehe ja nur die Rankings bei Thalia zum Beispiel, die ich mir angucken kann oder bei Amazon, aber viel mehr Einblick habe ich ja in dem Sinne nicht. Also ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich so wahnsinnig viel weniger war oder ob es einfach aus irgendwelchen anderen Gründen in den Rankings bei Thalia so wenig war. Da kamen wir aber dann auch drauf, dass hauptsächlich mein eigenes Marketing halt ganz anders war, dass ich bei den Sinners ganz viel auf diese Schnipsel gesetzt habe, dass ich ganz viel Schnipsel gemacht habe, auch die Leser gut fanden, dass ich da ganz viel Erwartungshaltung mitschüren konnte, die Leser auch sehen wollten, die dann auch eingelöst wurde in dem Buch. Das ist dann auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur promote, ich habe da ein ganz tolles Buch geschrieben und hinterher denkt jeder auf Seite 3 so, oh mein Gott, die kann ja gar nicht schreiben. Ja, das wäre wenig hilfreich. Genau, also es liegt weder am Stil noch am Buch, weil daran hat sich eigentlich nichts verändert. Das Buch ist, ich würde sagen, vom Niveau her ähnlich gut, in Anführungszeichen, wie die Sinners. Ich bin selbst immer ganz schwierig damit zu sagen, meine Bücher sind gut. Aber es ist die gleiche Richtung, der Humor ist der gleiche, es ist wieder ein Harem. Das Einzige, was sich so ein bisschen stark unterscheidet, was ich mir vorstellen kann, was auch vielleicht so ein bisschen abgeschreckt hat, ist dieser VR-Trope. Es gibt ja, also in Bloody Games geht es ja um ein tödliches VR-Game. Und dass viele mit dieser Technikkomponente irgendwie ein bisschen abgeschreckt waren. Aber wer es gelesen hat, der fand es auch gut. Also es liegt offensichtlich nicht am Buch, sondern es liegt daran, wie ich es präsentiert habe.
Also glaubst du, es ist schon eine Eigenverantwortung oder ist da auch für dich sehr viel Glück mit drin gewesen?
Es ist beides. Ohne da in die Eigenverantwortung zu gehen und selbst was zu machen, kann ich auch kein Glück haben. Wenn ich immer nur da sitze und warte darauf, dass mein Buch jemand findet, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass das passiert. Aber wenn ich aktiv dran arbeite, dann kann ich auch mal das Glück haben, dass es auch gesehen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Das Merksatz, also an alle, die gerade zuhören, aufschreiben, übers Bett hängen und merken. Wir wollen jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, über diesen Mythos, großer Verlag gleich Spiegel-Bestseller. Was glaubst du, was an dem Mythos dran ist?
Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass man da auch schon bessere Chancen bekommt, wenn man einen Großverlag hat und der auch entsprechend investiert, wenn der einen einkauft. Es bringt mir nichts, die Nummer 2407 auf irgendeiner Liste zu sein, die für sich selbst praktisch erstellen und da so gar keine Prio zu haben. Dann habe ich da genauso wenig Marketing vom Effekt her, wie ich es vielleicht bei einem ganz, ganz kleinen Verlag habe. Weil dann einfach, wenn ich einen Post von einem Großverlag kriege, gut, dann sehen es vielleicht auch entsprechend viele Leute. Wenn ich 10 Posts von einem kleinen Verlag kriege, können es vielleicht genauso viele sehen. Da bin ich trotzdem im Endeffekt in der Eigenverantwortung zu gucken, dass ich mein Marketing so aufstelle, dass mich jemand sehen kann. Aber natürlich hilft es sicherlich, wenn man einen großen Verlag hat, der auch noch viel Werbung macht und der viel Werbung schaltet und gute Buchhandlungsplätze sichert und sowas. Das hilft sicherlich. Ich glaube aber nicht, dass das alles ist. Also es macht es auf jeden Fall einfacher, denke ich. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen, dass man eben diese Chancen vom Großverlag bekommt, so sehr gesehen zu werden, sagen wir mal so.
In Bezug auf deinen Spiegel-Bestseller, wie hat der Verlag dich da unterstützt beim Release? Also welche Aufgaben hat er dir abgenommen? Wo hat er dir unter die Arme gegriffen? Wie war das da für dich?
Der erste Spiegel-Bestseller war ja Band 2 der Reihe, also gar nicht der erste Band, sondern der zweite. Und da waren eigentlich auch sehr schöne Videos vom Verlag dabei. Es gab ein ganz tolles Video, in dem die damalige Social Media Beauftragte praktisch selbst nochmal erwähnt hat, wie dark das ist und auch im Vergleich zu den Büchern, die Black Edition sonst so macht. Hat sie das ziemlich gut rausgestellt. Ich glaube, das hat auch sehr geholfen, weil auch die Reichweite von Black Edition natürlich sehr, sehr hilft, wenn man die hat, das ist klar. Genau, aber von der Masse her, glaube ich, waren es ähnlich. Also der Verlag ist ja auch immer bemüht, die Anzahl der Videos bei allen Autoren ungefähr gleich zu halten. Und das, denke ich, war da auch der Fall. Es war jetzt nicht so, dass ich außergewöhnlich viele Videos bekommen habe. Es ist einfach nur, ja, das kam einfach nur wahnsinnig gut an, was sie da gemacht hat.
Und welche Faktoren, wenn du mal zurückdenkst an dein eigenes Marketing, welche Faktoren würdest du sagen, haben für dich wirklich zum Erfolg geführt? Also war es vielleicht auch ein gutes Timing? War es dein eigenes Netzwerk? Waren es die Blogger, die du hattest? Oder war es ein Mix aus allem?
Ich denke, es ist ein Mix aus allem gewesen. Also die Blogger haben natürlich sehr geholfen, weil das bei Black Edition auch relativ viele Blogger sind, die man da haben darf, beziehungsweise die auch von Black Edition selbst versorgt werden dürfen natürlich pauschal. Wenn ich sage, ich kaufe den 100 Bücher ab und schicke die 100 Prints an Blogger, dann ist das natürlich mein Ding. Das kann ich machen. Aber auch da hilft es schon, dass das Blogger-Konzept von Black Edition sehr gut ist, sagen wir mal so, für mein Empfinden. Und dann eben die richtigen Blogger zu erwischen, ist auch so ein bisschen was mit Erfahrung und Glück zu tun hat, sag ich mal, auch ein bisschen. Dadurch, dass ich jetzt ja schon länger dabei bin und auch schon mehr Bücher geschrieben habe, habe ich auch schon ein paar Blogger gehabt, von denen ich wusste, die kann ich jetzt ins Boot holen. Die sind da entsprechend auch dabei, die haben auch Lust, was zu machen. Dann hilft es natürlich, sich vorher umgeguckt zu haben und gesehen zu haben, welche Blogger auch schönen Content machen.
Wie gehst du da ran an die Bloggersuche? Also worauf achtest du da besonders?
Gut, ich habe dann eben den Aufruf geschaltet und habe so ein bisschen geguckt, wer bewirbt sich da, auch ein bisschen auf die Followerzahlen, weil es bringt mir der beste Blogger nichts, der nur 50 Follower hat. Wenn der ganz, ganz tollen Content macht, ist das zwar sehr schön, aber der wird wahrscheinlich auf meiner Liste nicht auf Nummer 1 stehen, sondern eher so auf super schöner Content. Das hätte ich für mein Buch zwar auch gerne, aber gucken wir mal, ob noch ein Exemplar übrig bleibt. Das habe ich dann aber ab einer bestimmten Größe, ich sag mal so ab 150 Follower, habe ich das dann auch im Prinzip ignoriert, in Anführungszeichen, wie klein derjenige jetzt ist, nur wenn die so ganz, ganz, ganz am Anfang sind. Das ist wie beim Debütautor, den nimmt der Verlag ja auch erst, wenn das Buch fertig ist, sag ich mal in dem Sinne, um sicherzustellen, der bleibt auch ein bisschen dran. Mir bringt jetzt ein Blogger nichts, der schon in den letzten 3 Wochen 50 Beiträge gemacht hat und der ist in 2 Wochen vielleicht nicht mehr da, weil er das erst seit 3 Wochen macht und feststellt, wie anstrengend das eigentlich ist. Dann bringt der mir nichts, wenn ich für in einem halben Jahr jemanden suche. So, also so ein bisschen, ja. Wie lange sind die dabei, was machen die für einen Content, wie groß sind die vielleicht auch schon. Fangen wir erstmal mit dem E-Book an, weil ich entsprechend unterschiedliche Kontingente für Prints und E-Books habe. Genau, und dann habe ich eben meine Favoriten praktisch ins Print gesetzt, habe ein bisschen, ich habe ja auch schon, dadurch, dass ich viele Testleser hatte vorher schon und sehr lange schon viele Testleser hatte, habe ich da auch eine entsprechende, ich sag mal, Community schon da gehabt, bei denen ich dann nachfragen konnte, so, wen würdet ihr denn noch empfehlen? Habt ihr noch jemanden, der euch irgendwie besonders am Herzen liegt, bei dem ihr sagen würdet, probier's doch bei dem, fragt den mal an. Und dann habe ich auch einzelne selbst angefragt, weil die mir empfohlen wurden. Genau, also so ein bisschen auch das Netzwerk genutzt, was ich halt hatte entsprechend. Ja.
Wir wollen ja hier möglichst transparent sein. Deswegen gucken wir auch mal schnell in die Insights rein. Ist die Reichweite, die du für deinen, ne, in Bezug auf dein Bestsellerbuch hattest, rein organisch gewesen oder hast du auch Geld in Ads investiert?
Also ich habe das erste Mal Ads geschaltet, glaube ich, gestern oder vorgestern oder sowas. Habe ich das erste Mal eine TikTok-Werbung geschaltet. Ich habe vorher nie über Werbung gearbeitet.
Und auch nicht in Blogger, keine Influencer, kein gar nichts?
Also ich habe da niemanden, außer die Bloggerbox zu verschicken, habe ich niemanden jetzt irgendwie extra bezahlt oder so.
Also alles rein organisch, rein über genau. Eigenarbeit.
Mit viel, viel, viel Arbeit. Das lässt sich bestimmt auch mit Geld ersetzen, aber in meinem Fall war jetzt Arbeit einfacher zu investieren, auch mit 2 kleinen Kindern.
Ja, wobei ich sagen muss, viele sagen ja auch immer, ich habe keine Zeit fürs Marketing. Und ich finde immer, dass es einfach eine Prioritätssache ist, ne, wie man sich auch gegenüber dem Marketing positioniert. Klar haben wir alle nur 24 Stunden, in unserem Tag und wie gesagt, du mit 2 kleinen Kindern hast wahrscheinlich noch weniger Zeit als ich jetzt zum Beispiel als Studentin. Aber trotzdem finde ich, ist es so ein Ding, dass man sich hinsetzt und sagt, ist mir das jetzt wirklich die Zeit wert? Ne, möchte ich meine Zeit ins Marketing stecken oder möchte ich sie nicht ins Marketing stecken? Und deswegen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, diese Ausrede zu haben, ja, ich würde ja viel größer sein und viel erfolgreicher sein, wenn ich mehr Zeit fürs Marketing hätte, das ist für mich Bullshit.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich habe da auch gerade irgendwie vor 2 Wochen oder sowas wieder ein Meme dazu gepostet, weil ich ständig höre, ach, wenn ich deine Zeit hätte, würde ich auch Bücher schreiben. Und ich denke mir so, nee, ich habe 2 kleine Kinder. Die große wird 3, der kleine ist jetzt 5 Monate alt. Ich habe zwischendurch studiert, ich schreibe ein Buch nach dem anderen. Nein, es liegt nicht an der Zeit. Es ist die Frage, ist es mir das wert?
Ja, das sage ich auch immer. Ich so, jeder Alltag sieht anders aus. Ne? Du als doppelte Mama da drin. Ich zum Beispiel jetzt als Studentin und Unternehmerin und nebenbei Autorin, da kann ich auch nicht sagen, ja, also mein Alltag, der ist so anstrengend, Marketing, da habe ich keine Zeit für. Also,
ja, also wie gesagt, meinen Bachelor habe ich jetzt auch erst gemacht im Dezember, Januar. Also der ist auch noch nicht lange her. Da hatte ich die Große auch schon dabei und habe parallel diese Bücher geschrieben und mein Marketing gemacht.
Ja, guck mal, da hast du ja auch einen richtig vollen Alltag gehabt. Also ich finde immer, Marketing ist einfach eine Sache von Priorität. Und wir haben ja auch eben gehört, dass du wirklich gesagt hast, ich möchte da konsequent dranbleiben. Ich setze mich jetzt dahin, ich mache das jetzt. Und ich mache mal nicht hier und da so ein bisschen was, weil das bringt am Ende gar nichts. Und ich kann nur jedem, der jetzt hier zuhört, und denke, da kannst du das kannst du bestätigen, nur jedem raten, wenn ihr das wirklich ernst meint mit dem Community-Aufbau, mit der Reichweite von euren Büchern, dass ihr wirklich sagt, ich möchte wirklich gesehen werden, ich möchte wirklich meinen Namen zu einer Marke machen, den die Menschen kennen, dann investiert da Zeit rein und macht das konsequent. Ihr müsst nicht mit 2 Stunden täglich anfangen und da 3 Videos am Tag hochladen. Braucht ihr nicht. Braucht ihr wirklich nicht. Es reicht, wenn ihr langsam anfangt, wenn ihr euch dann steigert und wenn ihr lieber weniger postet, aber dafür konstant durch, als wenn ihr 2 Wochen Vollgas gebt und danach in so ein Loch fallt, weil ihr merkt, ach du Scheiße, ist ja viel zu viel, schaffe ich gar nicht.
Ja, ich finde, es kommt halt auch immer darauf an, dass man sich das Marketing so aufbaut, dass es halt auch zu einem passt. Ich kann jetzt auch keine Videos posten, bei denen ich irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten rede, weil ich meistens halt irgendwie ein Kind an mir habe. Und das auf TikTok-Videos vielleicht nicht ganz so gut ankommt, wenn ich über Dark Romans rede und mein Baby im Arm habe. Also gucke ich halt, dass ich eben Videos mache, auf denen entweder dann kein Ton drauf ist, dass man ihn nur maximal mal so ein bisschen mit den Händen wedeln sieht. Dass ich da einfach das so mache, dass es für mich eben funktioniert, dass ich jetzt nicht gucken muss, dass mir jemand 2 Stunden die Kinder abnimmt, sondern dass ich das irgendwie zwischendurch mal aufnehmen kann. Vielleicht auch mal beim Spazierengehen, vielleicht auch einfach ein schönes Bild mal zwischendurch irgendwie zu posten oder irgendein Bild, das muss ja nicht mal schön sein. Ich mache dann auch ganz viel mit so ein bisschen, ich nehme mich dann selbst nicht so ernst, weil meine Bücher auch alle so ein bisschen speziellen Humor transportieren, auch für Dark Romans. Genau, und dann versuche ich eben das schon darin einzufangen, dass ich halt persönlich so ein bisschen, ja, mich nicht so ernst nehme, genau wie sich meine Bücher teilweise nicht so ernst nehmen und dann auch nicht so drauf aussehen, auch wenn es super dark wird, das nicht so trüb werden zu lassen, sondern da auch vielleicht immer noch mal einen Witz zu platzieren. Und das versuche ich dann praktisch auch selbst so in meinen Posts ein bisschen zu spiegeln. Also das auch so zu machen, dass es zu mir und zum Content passt, also zum Buch-Content praktisch.
Das heißt, du hast da wirklich für dich so ein System entwickelt, was auch dann für dich gut funktioniert. Das ist ja auch so eine Sache, dass man immer versucht, sich irgendein System auszusuchen, was andere machen, dann versuchen zu kopieren und dann merkt man, oh Scheiße, das klappt bei mir gar nicht.
Also ich versuche nur Sachen zu machen, mit denen ich mich auch wohlfühle. Ich würde mich jetzt irgendwie unwohl fühlen, da in eine Kamera zu singen zum Beispiel. Da kann der Trend noch so groß sein, da würde ich wahrscheinlich sagen, so, wenn vielleicht probiere ich es mal aus und finde es total toll und habe da Spaß dran, dann würde ich es auch machen. Aber wenn ich das jetzt nur mache, weil es jemand anders macht und ich mich da ultra unwohl fühle, glaube ich, sieht man das auch. Und dann mache ich das auch einfach nicht, weil das ja auch oft Videos sind, die dann viel Zeit kosten würden, gerade so Sachen, die sich dann für einen selbst vielleicht nicht gut anfühlen und dann investiert man da viel Zeit und dann kriegt man keine Views raus, dann ist es auch, glaube ich, ziemlich ätzend, sich das anzugucken und zu denken, so, es hat jetzt doch nicht funktioniert, da habe ich keinen Bock mehr drauf, sondern ich mache halt einfach das, von dem ich denke, dass ich das irgendwie gut unterkriege und gucke halt, ob es dann funktioniert.
Ja, oft ist es ja auch so, dass die Dinge, die für andere funktionieren, für uns selber gar nicht funktionieren, weil jeder hat ein anderes Buch, jeder hat eine andere Audience, also eine andere Zuschauerschaft, andere Leser. Und das ist auch, finde ich, immer der Grund, warum Leute, die wirklich nur gucken, was machen andere und gar nicht selbst nachdenken, was könnte ich denn eigentlich von mir aus tun, dass die wenig erfolgreich sind mit dem, was sie machen, weil sie dann irgendwann auch merken, ja, der Content fühlt sich irgendwie gar nicht nach mir an, weil irgendwie von mir selber gar nichts kommt.
Ja, ich glaube, das merkt man auch. Egal, selbst wenn man nur einen Schnipsel postet, glaube ich, merkt man, ob derjenige Spaß dran hatte, diesen Schnipsel rauszusuchen. Ich hatte zum Beispiel bei den Zinners wahnsinnig viel Spaß dran, diese Schnipsel zu teilen. Ich habe mich da so drüber gefreut, dass ich so tolle Schnipsel hatte. Das hat sich wahrscheinlich einfach irgendwie übertragen. Und die anderen dachten wahrscheinlich auch so, boah, wie schön, dass ihr so tolle Schnipsel hat. Und dann hatten alle Spaß und dann wurde das auch was.
Ja, ich finde, man merkt das auf jeden Fall. Also wenn ich ein Video anschaue, ich merke, wenn ich die Person sehe, also wenn ich die Person im Video sehe, dann merke ich schon, okay, hat die da Spaß dran oder macht die das gerade auf Krampf? Man merkt es selbst gar nicht so sehr, wenn man das Video aufnimmt, aber als Zuschauer, da sieht man das. Definitiv. Es gibt ja auch aktuell, und da würde ich gerne mal deine Meinung hören, diesen Trend, dass man möglichst viel polarisiert, also möglichst viel Drama inszeniert, um möglichst viele Aufrufe zu bekommen, gerade im TikTok- oder BookTok-Bereich. Wie stehst du dazu? Zu der Art von Marketing?
Ich habe vor einiger Zeit mal gesagt, wenn es dieses Benehmen, andere Leute irgendwie mies zu machen, braucht, um einen Spiegel-Bestseller-Sticker zu erreichen, dann spare ich mir das gern, dann verzichte ich sehr gerne auf diesen Sticker. Und ähnlich finde ich dieses mit Absicht polarisieren. Wenn ich natürlich eine polarisierende Meinung habe, dann werde ich die nicht zurückhalten in dem Sinne. Nur weil ich denke, da kann jetzt vielleicht mal jemand irgendwie Anstoß dran nehmen. Überhaupt nicht, sondern dann würde ich das auch so posten oder mich da irgendwie zu äußern. Aber wenn ich nur mit Absicht den ganzen Tag irgendwie TikTok durchsuche, um was zu finden, was polarisieren kann, also habe ich da zum einen keine Zeit zu, mit Absicht solche Themen zu suchen und zum anderen finde ich es auch ein bisschen unauthentisch. Also es muss auch zu mir und meiner Meinung irgendwie gehören, sich dahinzustellen und sowas aufzuziehen, weil man muss ja im Endeffekt mit dem Rattenschwanz, den man da lostritt, auch leben können. Das ist die nächste Frage. So, kann ich damit leben, wenn ich das jetzt lostrete oder halte ich jetzt vielleicht mal für 2 Sekunden die Klappe und habe meinen Frieden? Also ich bin dann eher so Team, so jetzt hältst mal die Klappe und hast halt einfach, ja, deine Ruhe.
Das sehe ich auch so.
Ja, genau. Also man muss auch nicht auf jeden Trend aufspringen und wie gesagt nur mit Absicht nach Themen zu suchen, die polarisieren, um zu polarisieren, damit einen vielleicht einer sieht. Das finde ich ein bisschen sehr aufmerksamkeitsheischend. Das liegt mir jetzt auch nicht so zu sein.
Ja, wir hatten in einer der letzten Podcast-Folgen, wo wir mit Bloggern gesprochen haben, auch das Thema, dass man so langsam diesen Drang verspürt, dass man sagt, ja, meine Videos laufen irgendwie gar nicht. Vielleicht muss ich auf diesen Zug aufspringen. Vielleicht muss ich so ein bisschen polarisierende Themen und auch negative Themen ansprechen, damit eben meine Videos geschaut werden. Ne? Weil klar, negative Themen werden schneller oder besser geschaut als positive. Das ist ganz klar. Genauso wie sich auch negative Schlagzeilen besser verkaufen lassen als positive. Wie siehst du das, wenn jemand sagt, boah, ich fühle mich so unwohl, ich weiß gar nicht, wie ich irgendwie Reichweite kriegen soll. Ich glaube, ich springe da jetzt auch mal drauf auf.
Ich kann diesen Gedanken verstehen, aber die Frage ist immer, kann ich persönlich damit leben, das nur für Reichweite zu tun? Also darf der einzige Grund wirklich Reichweite sein für mich? Wenn das meine persönliche Meinung ist, sowas aufzumachen und ich sage, mir ist das wert, damit zu kämpfen und dafür zu kämpfen in irgendeiner Form, dann fein, mach, aber nicht, also ich persönlich würde das nie machen, nur wegen der Reichweite, weil die Frage ist, lohnt sich das, will ich diese Leute hinterher dann auch bei mir noch haben, die nur auf den nächsten Skandal warten, will ich das ständig wieder liefern müssen, weil sonst meine Reichweite wieder verschwindet, zu was für einem Menschen macht mich das auf Dauer, ist die Frage, will ich das mitgehen?
Das ist eine sehr schöne Antwort. Ich kann dem nur zustimmen. Und was ich auch immer rate an der Stelle ist, dass man mal selbst überlegt, wenn man wirklich dieses Bedürfnis verspürt, okay, vielleicht ist es die einzige Chance für mich, und dann würde ich mal versuchen, in mich reinzuhorchen und zu gucken, zu welchem Preis möchte ich diese Aufmerksamkeit haben und vor allem, welche Menschen ziehe ich damit an? Weil es kommt, ich weiß, es ist schwer zu verstehen für viele, aber es kommt nicht auf die Followerzahl an heutzutage, auch wenn da sehr viel drauf geachtet wird. Aber es kommt am Ende gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, welche Menschen bei dir sind. Und wenn ich über negative Themen rede, dann, wie du eben schon angedeutet hast, dann ziehe ich auch Menschen an, die nur auf den nächsten Skandal warten, die sich durch dieses Negative richtig beflügelt fühlen, ne, und da Interesse dran haben. Und dann habe ich total den negativen Vibe auf meinem Account. Ist es das, was ich möchte? Oder gebe ich mich lieber mit einer kleineren Reichweite zufrieden? Oder versuche durch was Positives, ne, durch was sehr Positives, große Reichweite zu kriegen? Das ist immer eine Sache, die man abschätzen muss für sich selbst. Zumal es ja auch so eine Sache ist, wie wichtig ist mir meine Marke? Wie wichtig ist mir mein eigener Ruf, wenn man mal drüber nachdenkt, woher man die Menschen kennt und wofür man selbst bekannt sein möchte. Möchte ich bekannt sein, weil ich Bücher schreibe und weil die besonders toll sind oder irgendwas Schönes verkörpern? Oder möchte ich bekannt sein dafür, dass ich den nächsten Skandal auf BookTok gerade gestartet habe? Ja, das ist eine Sache, die sehr gefährlich werden kann. Und das sage ich auch immer wieder, also diejenigen, die hier häufiger zuhören, die werden das kennen von mir, dass ich sage, möchtest du, wenn jemand deinen Namen sagt, möchtest du dann, dass die Menschen an einen BookTok-Skandal denken oder möchtest du, dass sie an deine Bücher denken? Das ist ein Gedanke, der in der Hinsicht ganz wichtig ist, denn wenn man einmal diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, ne, von, ach, das ist die, die ist bekannt geworden durch ihr Drama. Erstens, das ist nichts Schönes und zweitens, wenn man einmal diesen Stempel hat, dann wird man ihn in der Regel nicht oder nur sehr schwer wieder los.
Ja, die Frage ist ja auch, wenn ich mir so Aufmerksamkeit erkaufe über sowas, sage ich jetzt mal, was mache ich dann damit? Warum will ich diese Aufmerksamkeit? Wie du schon sagst, wenn ich die Aufmerksamkeit will, um meine Bücher zu verkaufen, ist die Frage, können meine Bücher das liefern, was ich da tue? Nämlich irgendwie polarisieren auf einer Ebene, die man vielleicht auch nicht will und die man vielleicht auch in seinem eigenen Buch nicht rüberbringen wollen würde. Und dann hat man eben genau die falschen Leute angezogen, so verkaufe ich keine Bücher. Und ich mache mir noch Feinde in meiner eigenen Community, weil ich vielleicht meine Community spalte und Leute, die vorher treu bei mir waren, jetzt loswerde durch sowas. Ja, also wofür will ich diese Aufmerksamkeit? Will ich die einfach nur, um sie zu haben?
Dann ist halt die Frage, was will ich damit, ne? Das ist die gleiche Aussage wie, ja, ich hätte gern 10.000 Follower. Ja, schön, dann kauf sie dir. Meine Güte. Nur Follower haben, um sie zu haben, ist halt einfach heutzutage so ein Statussymbol, was aus Marketing-Sicht völliger Schwachsinn ist. Weil es geht, wie gesagt, nur darum, welche Menschen da sind und welche nicht. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe den Faden verloren. Oh Mann. Also, worauf ich am Ende auch noch hinaus wollte, ist, dass wir alle hier ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist nicht, ich möchte 10.000 Follower haben und davon kaufen vielleicht 2 Leute mein Buch, sondern ich möchte gerne eine Leser-Community haben. Ich möchte Leute haben, die mich supporten, die meine Bücher kaufen, die meine Bücher weiterempfehlen und die auch zu Fans werden. Und das erreicht man in den seltensten Fällen durch negativen Content. Weil man möchte ja auch, dass die Menschen einen mit etwas Positivem in Verbindung bringen und nicht ein negatives Gefühl haben, wenn sie an deinen Namen denken. Deswegen aus Marketing-Sicht, und das sage ich jetzt wirklich rein aus Marketing-Sicht, ist dieser negative, polarisierende Content, wenn man nur auf die Reichweite achtet, nur aufs reine Reichweitenmarketing, ist das super. Das ist super, weil ihr habt dann immer einen krassen Einstieg, ihr habt ein Thema, über die reden die Menschen, das heißt, die Kommentare kommen total oft, man kann das richtig schön ausweiten. Das ist für die Reichweite hervorragend. Aber alle anderen Werte, auch alle anderen Werte, die das Marketing so mit sich bringt, und gerade im Buchmarketing, wir haben emotionales Marketing. Und alle Werte, die nicht Reichweite betreffen oder Aufmerksamkeit, die leiden darunter extremst. So, das wollte ich noch gesagt haben. Okay, was ich gerne noch so als Reflexionsfrage zum Abschluss machen würde, wäre, wenn du noch einmal starten würdest. So ganz von null. Stell dir vor, du hast jetzt dein erstes Buch veröffentlicht oder willst es gerade veröffentlichen. Was würdest du heute anders machen als damals?
Das ist eine extrem gute Frage, weil wie gesagt, der Markt damals halt einfach noch ganz, ganz, ganz anders war und anders funktioniert hat. Und ich damals auch mit einem ganz anderen Gedanken geschrieben habe. Jetzt schreibe ich auch ganz anders natürlich, auch vom Gefühl her und wie man an ein Buch rangeht und sowas, ganz klar. Das wäre sicherlich beim Marketing nicht anders. Da würde ich wahrscheinlich auch völlig anders starten. Da würde ich wahrscheinlich auch versuchen im Prozess so früh wie möglich irgendwie mal zu sagen, so ich schreibe und vielleicht mal einen Minischnipsel zu posten. Das hängt aber immer stark davon ab, ob ich jetzt Verlagsautorin oder Self-Publisher bin. Als Self-Publisher kann man die Leser sehr schön im Prozess mitnehmen. Das ist beim Verlagsautor ein bisschen anders, weil ich ja zum Beispiel jetzt keine Posts machen kann, in denen ich sagen würde, so guckt mir mal zu, wie ich mein Cover auswähle oder ich habe jetzt einen Coverdesigner beauftragt oder sowas, sondern eher so, ja gut, das Buch ist jetzt beim Verlag und dann kommt ja irgendwas zurück und meistens muss man ja auch mit dem Titel warten, bis das Cover revealed ist und sowas. Also das ist ein bisschen anders dann natürlich für einen Verlagsautor als für einen Self-Publisher, aber im Self-Publishing habe ich das jetzt schon viel gesehen, dass das gut funktioniert, die Leser sehr dicht mitzunehmen, dass sie das Gefühl haben, da sehr, sehr dabei zu sein. Das hatte ich für die Sinners ähnlich gemacht, weil ich die tatsächlich erst im Self-Publishing machen wollte. Ja, genau. Ich versuche das jetzt auch gerade wieder für das Neue, an dem ich gerade schreibe, wieder zu machen, da ab und zu mal einen kleinen Schnipsel aus dem Schreibprozess schon direkt mit reinzunehmen und direkt den Schreibprozess ein bisschen abzubilden, zumindest so ganz, ganz basic. Und wenn es nur mal eine Info ist, wie weit ich jetzt gerade bin oder sowas mit dem Buch, vielleicht auch mal einen Trope schon reinschmeißen, um was geht's, um so ein bisschen anzufüttern und dabei zu halten, sag ich mal. Und ich glaube, das ist, wenn man anfängt, vielleicht auch ganz gut, auch zum Ausprobieren, zum Gucken, mit was fühle ich mich wohl, ganz gut da viel zu machen und wie gesagt, die Leser möglichst dicht mitzunehmen, gleich direkt damit anzufangen, sich mit dem Thema Marketing anzufreunden, das gleich ins Gefühl reinzukriegen, dass das dazugehört, dass das so eine Art Gewohnheit wird, sich auch direkt damit zu befassen. Ich habe auch mich am Anfang ganz schwer damit getan, Instagram-Stories zu posten. Das mache ich jetzt mal so nebenbei mittlerweile. Die sind bei mir nie schön, aber sie sind da. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen den Perfektionismus ablegen, zu sagen, so, boah, ich will jetzt das perfekte Instagram-Foto und da einfach 30 Fotos zu machen, bis man sagt, so das eine ist halbwegs gut, jetzt bearbeite ich da noch eine halbe Stunde dran, sondern ich mache ein Bild und lade das hoch und denke mir so, ja, entweder es ist jetzt okay und das guckt sich jemand an oder sie scrollen halt drüber. Aber ich habe die Zeit nicht, um 30 gleiche Fotos zu machen, um dann hinterher das Schönste auszusuchen, sondern ich mache dann halt eins oder zwei und dann mag das so schicken.
Ja, wobei man auch sagen muss, gerade bei Stories, die Leute skippen meistens einfach durch. Also so genau wie man selbst schaut es keiner an.
Ja, eben. Und wenn es dann eben auch nur eins von 500 Bildern ist, was sich da einer anguckt, wenn ich da jetzt 2 Stunden investiere, dann lohnt sich halt auch dieser Aufwand einfach gar nicht. Und deshalb, ich glaube, man muss da einfach auch so ein bisschen üben und viel machen und auch selbst dieses Thema ablegen, dass man sagt, es muss immer perfekt sein, wenn es online geht, sondern auch einfach mal hinnehmen, dass es vielleicht jetzt so ist, wie es ist. Und sich an dieses Gefühl dann gewöhnen.
Ja, gerade auf Instagram ist es ja auch so, dass Authentizität mittlerweile mehr zählt als Perfektionismus. Auch wenn das schwer ist, auch wenn wir alle so einen inneren Monk haben, der dann einen dazu drängt, doch noch hier noch irgendwie ein Herzchen hinzumachen und da noch irgendwas einzufügen, das braucht es in den meisten Fällen gar nicht.
Ja, deshalb, also einfach machen, einfach loslegen und dann wird man da nach und nach auch sicherer damit, auch Dinge zu posten, die jetzt vielleicht nicht so perfekt sind. Genau, sich auch einfach da vielleicht mal trauen, was reinzuschmeißen und zu gucken, was passiert. Und wie gesagt, ich mache das bei TikTok jetzt ähnlich. Ich schmeiße da irgendwelche Videos rein, die ich halt gerade so zeitlich unterkriege, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich vollkommen gedankenlos da irgendwelchen Content produziere, natürlich nicht. Es soll natürlich auch schon noch so ein bisschen Sinn machen, irgendwie zum Buch oder zu mir passen als Person, sag ich mal. Genau, aber ich gucke da jetzt, dass ich da nicht irgendwie 3 Stunden für ein Video zubringe, weil die Zeit, die kann ich im Moment nicht investieren. Und das ist, glaube ich, überall. Ja, man muss halt einfach gucken, dass es passt und dass es funktioniert und sich vielleicht auch damit anfreunden, dass man erstmal eine Lernphase hat und die auch mal so hinnehmen, dass die dann im eigenen Account halt auch drin ist. Und ich glaube, wenn ich anfangen würde und würde mir selbst einen Tipp geben wollen, dann wäre das wahrscheinlich der Tipp, dass ich sagen würde, so mach halt mal und dann wirst du schon sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist ähnlich beim Schreiben lernen gewesen, also nicht beim überhaupt Schreiben lernen als Grundkompetenz, sondern beim handwerklichen Schreiben lernen für Romane. Dass ich dann auch mal gesagt habe, so ja, wie lernt man das eigentlich? Und der erste Schreibratgeber, den ich aufgemacht habe, in dem stand, mach erst mal und dann siehst du erst mal, was du für Fehler gemacht hast. Und aus diesen Fehlern kannst du dann lernen. Ohne die Fehler gemacht zu haben, ist es auch schwierig, da zu lernen. Klar kannst du dir alles Mögliche anlesen und kannst von anderen Leuten dir sagen lassen, wie es geht. Aber grundsätzlich musst du es im Endeffekt selbst mal gemacht haben. Du weißt dann, wie es nicht geht und dann kannst du es besser machen. Aber ohne diese Lernerfahrung, dass man es mal selber macht, kommt man auch nicht dahin, dass es besser werden kann.
Yes, du hast gerade eine tolle Referenz gezogen aus der zweiten Podcast-Folge hier bei Sapphire Spotlight. Da habe ich nämlich drüber gesprochen, wieso die meisten Autoren im Buchmarketing oder Social Media Game scheitern und wieso virale Videos oft nur ja ein falscher Traum ist, den viele haben. Und da bin ich darauf eingegangen, wieso Buchmarketing wie Tennislernen ist. Und du merkst wahrscheinlich schon jetzt, wie die Verknüpfung da zustande kommt. Es geht ganz, ganz viel im Marketing über Learning by Doing. Wenn man nicht anfängt, dann wird man auch nicht besser. Man kann die eigenen Fehler nicht sehen. Und es ist auch schön zu sehen, wie man wie sich die Lernkurve auch bewegt. Ja, auch auf Social Media. Und das sehen andere Menschen auch.
Ja, ich hatte mal einen ganz tollen Dozenten, der hat immer gerne gesagt, lieber stolpernd loslaufen als perfekt stehen bleiben. Und das fand ich sehr schön. Das habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen und mache das seitdem auch irgendwie so, dass ich sage, naja, komm, dann stolper lieber mal los, würde dich irgendwo hinbringen. Wenn du perfekt stehen bleibst, hast du gar nichts von.
Ja, das definitiv. Und oh Gott, das wird jetzt eine Bombenüberleitung. Wenn ihr loslaufen möchtet, ohne zu stolpern und wissen möchtet, wie denn gutes Buchmarketing funktioniert, wie ihr da eure eigene Marke aufbauen könnt und ganz viele Leser begeistern könnt, dann kommt doch gerne zu uns in den Sapphire Club. Das Ganze ist kostenlos und es empfangen euch ganz viele liebevolle Autoren und Autorinnen. Wir machen regelmäßige Masterclasses, wo ihr direkt vom Profi, direkt von mir über alle möglichen Themen zum Thema Marketing aufgeklärt werdet. Und ihr habt da einfach einen riesen Support, ein riesen Netzwerk, das euch supportet, ja, um eben euren Büchern die Bühne zu geben, die sie verdienen. So, hast du noch abschließend ein paar Worte, die du sagen möchtest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt so viel geredet über Dinge, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe.
Aber das ist ja auch schön. Oft ist es auch so, man muss nicht immer einen Plan haben. Manchmal kann man auch losstolpern, wie du eben schon gesagt hast, und irgendwie durch Ausprobieren, durchs Lernen. Irgendwann hat man dann vielleicht mal Glück und landet ein Spiegel-Bestseller, obwohl man gar keine Ahnung hat, was man tut.
Ja, ich bin ja eigentlich eher so der planlose Typ, auch beim Schreiben. Ich laufe einfach immer mal los und gucke, wo mich das hinbringt. Ich finde, das ist auch ein Teil des Abenteuers oder der Reise in dem Sinne, dass man eben nicht genau vor Augen hat, was soll jetzt passieren. Ich glaube, mich persönlich würde das auch frustrieren, genau zu wissen, was ich jetzt tun will. Und wenn das dann nicht funktioniert, wäre das Frustrationslevel, glaube ich, bei mir extrem hoch. Deshalb bin ich, glaube ich, eher so der planlose Typ und sage, ich mache jetzt mal hier drauf los und dann gucke ich mal, was passiert und kann dann mit dem Ergebnis irgendwie weiterarbeiten, als darauf zu warten, dass mir der perfekte Plan einfällt, der dann nicht funktioniert.
Ja, man lernt ja auch nie aus. Also das ist auch was, was ich den Autoren immer mitgebe bei uns im Sapphire Club. Wir geben zwar Systeme an die Hand, aber richtig ausgefeilt werden die erst, wenn man es umsetzt. Also man bekommt nie, also ich würde niemandem, egal in welcher Situation, ein System hinklatschen und sagen, so, das ist dein System, das hat die und die Wirkung und das setzt du jetzt um. Ne, weil dann würde genau das passieren, was du gesagt hast. Man setzt es dann um, dann klappt es vielleicht nicht und dann ist man frustriert. Deswegen, Marketing ist, wie eben schon gesagt, ganz, ganz großes Learning by Doing. Komplett ohne Plan loszulaufen wird nicht funktionieren. Ne, das kann ich aus Erfahrung sagen. Deswegen ein bisschen Plan und so ein bisschen so eine Richtung ist immer ganz gut. Und je mehr man lernt, je mehr Wissen man sich aneignet, desto leichter wird dieser Weg auch. Aber man muss eben kein Profi sein, um, ne, wie in deinem Fall, zum Spiegel-Bestseller zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Abschlusswort für heute. Und an der Stelle, wenn du nichts mehr sagen möchtest, dann sage ich an der Stelle ganz lieben Dank an dich, Katie, dass du heute hier warst. Ihr findet Katies Accounts und den Link zu Katies neuem Buch unten in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und sage bis ganz bald zur nächsten Folge von Sapphire Spotlight.